Uns Yogis kann die Pandemie nichts anhaben. Viele von uns glauben noch nicht mal dran. Höchste Zeit, mal mit einem zu sprechen, der Corona hatte. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit Dr. Patrick Broom, dem bekanntesten Yogalehrer Deutschlands. Wir reden aber nicht nur über Corona. Wir reden über Einsamkeit, die Fußballnationalmannschaft, warum Patrick noch kein Rolls-Royce hat und wen er gerne umarmt. Patrick, hallo, du Superstar. Warum hast du eigentlich noch keine Fernsehserie?
Hallo, Christine. Weiß ich nicht. Ich habe auch noch keinen Rolls-Royce. Irgendwas ist schiefgelaufen.
Irgendwas ist voll schiefgelaufen. Wenn man dir eine Rolle im Traumschiff anbieten würde, würdest du zugreifen?
Warum nicht?
Ich glaube, ehrlich gesagt, so als moderner Weisheitslehrer ist es allerhöchste Zeit. Wollen wir das mal irgendwie, wer produziert das, das ZDF da mal anbieten? Ja. Ich würde das managen für die Hälfte der Gage.
So, also Manager kriegen 10%, also müssen wir mal langsam machen.
Alles ist verhandelbar in diesen Zeiten. Patrick, ja, genau. Ich will natürlich darauf hinaus, wer dich gerade so inspiriert in diesen finsteren Zeiten, zu wem siehst du auf, wer sind deine Helden?
Ich schaue gerade zurzeit zu Agent Dale Cooper auf, weil ich, um mir die Abende zu vertreiben, die alten Twin Peaks-Serien wieder rausgeholt habe und Heidenspaß an seinen Weisheitslehren und spirituellen Dingen, die er mit uns teilt, habe.
Du, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären. Ich erinnere mich, wir sind ja eine Generation an den Vorspann mit diesen Rosen, diese legendäre Musik.
Die Musik.
Was hat der drauf? Was macht ihn zum Helden?
Agent Cooper macht zum Helden, dass er unbestechlich ist, dass er einen scharfen Intellekt hat, dass er tief spirituell verwurzelt ist, dass er Visionen hat, die er mit anderen teilt. Und dass, du hast es angesprochen, die Liebe in Corona-Zeiten, dass das ein Leitmotiv für ihn ist und dass er einfach ein feiner Typ ist, der gerne Kaffee trinkt und Kirschkuchen isst.
Du, das führt direkt zu Friedrich Merz. Der ist auch verantwortlich für die Verteilung von Liebe. Der wäre sehr gerne CEO der CDU geworden, hat leider nicht geklappt. Du bist auch CEO. Wie läuft dein Studio gerade? Kommt ihr gut über die Runden?
Ja, wir kommen über die Runden. Alles okay. Mhm. Also das Online ist nicht ganz kostendeckend. Das soll ja irgendwann mal die Novemberhilfe auch noch geben. Hallo, Herr Merz und alle die sonstigen Entscheider. Und ich denke schon, dass wir durchkommen. Ich glaube ganz fest daran, dass der Spuk im Frühjahr erstmal wieder vorbei ist.
Das fände ich auch gut. Zum Beispiel jetzt mal wirklich die banalen Themen zur Seite geschoben. Bist du auch ein bisschen dick geworden?
Nee, gar nicht so sehr, weil ich mache eigentlich mehr Sport als sonst. Also das ist das ganz Gute. Ich hatte eine Phase, wo ich auch etwas zugelegt habe, aber das ist eigentlich schon so im Sommer dann wieder vorbei gewesen.
Okay, bist du wenigstens ernst geworden? So heißt das neue Buch von Benjamin Stuckrad-Barre und Martin Suter. Alle sind so ernst geworden. Da hat er recht. Also wenn nicht dick, dann zumindest ernst. Bist du ernst?
Nachdenklicher. Nachdenklicher bin ich geworden. Ernster? Weiß ich nicht. Eher sogar, würde ich sagen, manchmal alberner. Weil diese Albernheit ist einfach wirklich sehr heilsam.
Also für uns Yogalehrer heißt ja diese Zeit gerade entweder, also korrigier mich bitte, wenn ich mich täusche, total viel Arbeit mit gefühltermaßen monatlich, wöchentlich neuer Technik oder halt gar keine Arbeit und echte Existenzsorgen.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also ich habe zum Glück keine echten Existenzsorgen, muss aber jede Woche irgendwas Neues lernen von irgendwelchen Programmen, die ich vorher in meinem Leben noch nie benutzt habe. Bis wie spiele ich jetzt zum Schütteln Musik ein, weil das jetzt alle haben und so weiter. Also es ist, jetzt hatte ich einen Zoom nach Norwegen. Mein Gott, war ich aufgeregt. Also es ist selten so, dass ich mich einfach entspannt vor die Kiste setzen kann und eine Yogastunde runterspulen. Ja. Aber ich meine, das hält mich auch irgendwie einigermaßen geistig wach.
Und mir gibt es Gelegenheit, den einzigen Satz in Norwegisch zu sagen, den ich beherrsche. Der heißt, ich glaube, es ist Norwegisch, ja, ka lust, go, pa disco. Kannst du es übersetzen?
Nein, ich durfte in Englisch reden. Aber die waren lustig, die Norweger. Also die haben mir Spaß gemacht.
Der Satz heißt natürlich, ich habe Lust, in die Disco zu gehen. Also den kannst du unterbringen. Okay. Das schreibe ich dir nachher. Wir Yogis und unsere Disziplin Yoga ist nicht systemrelevant. Wir können niemanden retten, dessen Lunge gerade versagt. Wir bringen auch den alten Leuten keine Lebensmittel vorbei. Inwiefern ist Yoga trotzdem relevant im Moment?
Naja, also alle, die jetzt zuhören, wissen, dass das es nichts Besseres gibt, als unsere Lungen zu reinigen und zu stärken mit Übungen wie Kapalabhati und sonst was. Also wenn wir wirklich was für unseren Kopf tun wollen, um nicht völlig wahnsinnig zu werden im Lockdown, und was für unsere Immunstärke, was dann, wenn nicht Yoga?
Patrick hat Yoga, so wie es die meisten von uns üben, vor über 20 Jahren nach Deutschland gebracht. Er ist auch promovierter Psychologe, reitet aber nicht darauf herum. 2006 holte ihn Oliver Bierhoff als Yogalehrer zur deutschen Nationalelf. 2011 bekam er am Tag, als sein erstes Kind geboren wurde, die Diagnose Leukämie und hat auch darüber offen gesprochen. Am glücklichsten ist Patrick, glaube ich, wenn er unterrichtet. Dann ist er wirklich in seinem Element. Vielleicht ist er deshalb so erfolgreich, weil er anderen keine Vorschriften macht, weil er ehrlich ist und großzügig. Patrick, du hattest selber Corona. Wie ist es dir dabei gegangen und wann hast du es bekommen?
November, und es war richtig beschissen. Also ich war für 2 Wochen krank wie noch nie in meinem Leben. Ich hatte eine Lungenentzündung. Ich war kurz im Krankenhaus, habe neben mir Menschen sterben sehen und Es ging mir wirklich nicht gut. Also ich hatte die ganze Zeit Fieber, war desorientiert, hatte so komische Paranoia vor allen möglichen Leuten, Angst, dass die mir irgendwas Schlechtes wollen. Aber zum Glück eben so meine Möglichkeiten, die ich aus dem Yoga kannte, wie ich atme, wie ich dies mache, um einfach die Lungenentzündung auch relativ schnell wieder in den Griff zu kriegen. Und nach 2 schlimmen Wochen war eben noch eine Woche Quarantäne, in der ich mich dann schon angefangen habe, zu Tode zu langweilen, so dass ich dann ganz froh war, als es vorbei war.
Ja. Wie hast du deine Atmung in der Krankheit wahrgenommen und wie konntest du dir danach selber wieder ein bisschen helfen?
Also was, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, es ist so ein neuer Trend in der Atemtherapie, im Pranayama, wie auch immer, das heißt Resonanzatmung. Und das ist, dass man versucht, den Atem zu reduzieren, dass man ungefähr 5-6 Sekunden ruhig ein- und ungefähr 5-6 Sekunden ruhig ausatmet. Das ist eine ganz entspannte Atmung in den Bauch, wo du mit der Ausatmung den Bauch auch nicht einziehst, sondern sogar noch mehr entspannt. Mhm. Und das hilft wirklich, also kann ich wirklich sagen, sehr schnell dich körperlich, geistig wieder in Balance zu bringen. Also irgendwelche Ängste, die hochkommen, runterzufahren. Aber auch durch diesen Atemrhythmus, der da entsteht, entsteht wohl eine Schwingung, die kohärent ist mit deinem Verdauungstrakt, mit deinen Gehirnwellen, mit deinem Herzschlag und so weiter, sodass alle möglichen körperlichen Prozesse in Resonanz kommen. Und das befähigt wohl den Körper, sich sehr viel schneller wieder selbst zu heilen. Und das ist wirklich ganz einfach, eine ganz entspannte Atmung in den Bauch, 5-6 Sekunden ein und 5-6 oder auch gerne ein bisschen länger ausatmen. Und das hat mir unheimlich geholfen.
Bist du da selber als Yogalehrer draufgekommen und hast gespürt, dass dir das gut tut, oder wurde dir das im Krankenhaus tatsächlich empfohlen? Ist das bekannt?
Nee, das wurde mir nicht empfohlen. Es war ganz interessant. Ich hatte ein paar Wochen vorher, bevor ich krank geworden bin, wie und wo, ist ein riesengroßes Rätsel. Ich habe auch niemand angesteckt. Das war eigentlich meine größte Angst, vielleicht meine Kinder sogar anzustecken. Hatte mir Doris Eding erzählt, dass sie Corona-krank war, dass es aber leicht war und dass sie es mit Pranayama in den Griff gekriegt hat. Hat mir aber nicht erzählt, wie. Und ich habe mich erinnert, dass ich mir mal vor langer Zeit eine App von Eddie Stern runtergeladen habe, die genau diese Resonanzatmung propagiert. Und dann habe ich angefangen, darüber zu lesen und habe gedacht, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Und habe das einfach angefangen, mehrfach am Tag, es wird empfohlen, so 5 bis 10 Minuten so zu atmen. Und habe wirklich vom ersten Tag an eine Erleichterung gespürt, so dass ich mich dann einfach damit selber, mit dieser Anleitung, die ich hatte, selbst unheimlich gut therapieren konnte. Auf allen Ebenen, das hat wirklich auf allen Ebenen gewirkt. Und das fand ich so schön. Also mental, psychisch, körperlich.
Vielen Dank. Das ist tatsächlich wichtig zu wissen. Ihr habt es zu Hause alle gehört. Wir können alle sofort damit anfangen. Ihr könnt natürlich andere weitere regenerative Atemübungen auch bei uns bei Yoga Easy finden. Patrick, außer der Resonanzatmung von deinem Mindset her, was hat dir noch geholfen?
Ja, dass ich einfach weiß, dass wenn ich nicht so gut Luft bekomme, wie man es einfach hat, wenn man eine Lungenentzündung hat, dass das nicht schlimm ist. Dass ich einfach wusste, ich kann jetzt feiner atmen, länger atmen, ruhig bleiben. Also ich hatte nie irgendeine Angst zu ersticken oder sonst irgendwas. Was ich mir aber vorstellen kann, dass manche Menschen da ganz schnell in eine Panik verfallen und glauben, sie kriegen nicht mehr genug Luft. Und wenn man dann, du wirst dann immer gemessen, so an deinem Finger, wie viel Sauerstoffsättigung dein Blut hat. Und wenn du weißt, das sollte so über 90 sein und es geht dann runter auf 80, dann kann man schon in Panik geraten. Und das ist mir überhaupt nicht passiert. Also ich hatte nie Angst, dass ich das nicht überlebe oder was auch immer oder irgendwelche Schäden davon trage. So meine Angst war wirklich eher, irgendjemand anzustecken, den ich liebe und dass die dann vielleicht einen schlechteren Verlauf haben oder so.
Wie bedrückend war die Situation im Krankenhaus für dich?
Die war grauenvoll. Also ich war zum Glück nur einen Tag da zur Beobachtung, aber ich hatte Fieber, ich hatte diese leicht paranoiden Zustände und um mich herum in den Nachbarnot
Kojen
waren halt wirklich so die klassischen Corona-Kranken, alte Männer, total ausgemerkelt und einfach wirklich, du wusstest, das Leben verlässt jeden Moment den Körper dieses Wesens. Und da kann ich noch so viel Yoga-Philosophie in meinem Kopf haben, dass die Seele ja wiederkommt und dass der Körper nur eine Hülle ist. Mir haben einfach diese Menschen so leid getan, dass auf diese Art und Weise ihr Leben enden muss. Ich glaube, die haben sich auch definitiv was Schöneres vorgestellt.
Ja, ich bin sehr froh, dass du wieder so wohlauf bist.
Ja, gerne. Ist auch alles gut. Also ich stehe wieder in Saft und Kraft und bin bereit für alles Neue, was da auf uns zukommt.
Yoga für mehr Stärke und Präsenz oder Yoga für Sportler heißen die Titel seiner Videos. Und auch jede Menge Meditationen mit Patrick haben wir bei Yoga Easy für euch. Im zweiten Teil des Interviews verrät uns Patrick, warum wir uns eng im Brustkorb fühlen, wenn wir niemanden umarmen können, wie er in der Pubertät in die Magersucht rutschte und warum ihn mehr als archaische Weisheitsliteratur der Musiker Moby inspiriert.
Also Yoga hat einen irrsinnigen Boom eigentlich auch gemacht in den letzten Monaten und wir können eigentlich total froh sein, dass wir die Technologie haben, auf der wir gerade so rumgehackt haben. Jetzt bist du nach Norwegen schon gekommen. Was fehlt dir trotzdem, wenn du streamst?
Ja, die Leute zu sehen und zu spüren im Raum. Ich meine, langsam bilde ich mir ein, dass ich es auch über den Äther einigermaßen hinkriege. Aber ich gucke ja immer nur auf mich, auf den Bildschirm und sehe, dass mein rechter Arm viel höher ist als der linke, will es korrigieren und merkt, dass es spiegelverkehrt ist. ansonsten sehe ich ja niemanden. Und dann kommt nach der Stunde mal kurz so, danke, war toll. Aber es ist einfach viel schöner, direkt das Feedback zu kriegen, zu sehen, macht das, was ich gerade erzähle, Sinn? Klappt das mit den Bewegungen? Also die Schüler fehlen.
Genau. Jetzt hast du 2 Kinder und bist in der vorteilhaften Lage, dass du von deinen Kindern umarmt wirst. Nehme ich mal an, die sind ja noch klein und noch nicht in der Phase, wo sie die Tür zuwerfen, denke ich. Wen würdest du denn gerne umarmen? Der Große schon? Okay.
Der Große schon. Der wirft schon die Tür zu, wenn er sich wieder ungerecht behandelt fühlt.
Aber ich schätze da sehr, da sind immer noch Umarmungen rauszuholen. Wen würdest du denn gerne mal wieder umarmen?
Och, gute Freunde, die ich jetzt länger nicht gesehen habe. Alle, die weiter weg sind, als mein Aktionsradius hier gerade ist. Also das Schöne ist, wir dürfen ja wenigstens eine Person immer mal wiedersehen. Und da bin ich dann auch so unvorsichtig wahrscheinlich, dass ich davon ausgehe, dass er sich genauso intelligent verhalten hat die letzte Zeit davor, dass ich zur Begrüßung schon mal umarme. Aber ich merke, dass ich meinen Kopf in die andere Richtung drehe. Ja. Das ist so ein Schutzmechanismus, der da irgendwo einprogrammiert ist.
Ja, aber ich finde, man kann das in so einer leichten, eleganten Tango-Bewegung wettmachen, indem man den anderen dann besonders fest an sich drückt und den Kopf kann man dann auch radikal zur anderen Seite richten.
Genau. So sieht's aus.
Okay, du bist anders als ich, nicht nur Yogalehrer, du bist auch Psychologe. Ich bin Philologin, also von Psychologie verstehe ich sehr wenig, habe aber den strategischen Vorteil, Laie zu sein, da darf man alles fragen. Ich will jetzt mal von dir wissen, was die Erfahrungen von Einsamkeit, die viele von uns machen jetzt, was die mit uns anstellen.
Ach du Scheiße. Es ist, also ich habe, formulier es mal was andersrum. Ich habe gemerkt, wir hatten im November nochmal diese unglaubliche Chance, unser Abschluss-Teacher-Training zu machen auf der Fraueninsel, wo wir riesig viel Platz und so hatten. Und wie gut es uns getan hat, beim Essen die flachsten Witze zu reißen, rumzublödeln, uns kindisch aufzuführen. Ja. Zu einfach die Gemeinschaft zu genießen. Und da habe ich gemerkt, wie ich das vermisst habe. Und ich habe nicht gedacht, dass ich so vermisst. Ich bin ja eher so ein yogischer Einsiedlerkrebs, der eh abends das Haus nicht verlässt.
Du bist aber seit Jahrzehnten im Lockdown, Patrick.
Genau. Einfach so eine Gruppe von Menschen wieder um mich herum zu haben, Gleichgesinnter, das hat so gut getan. Und da ist mir erst klar geworden, wie sehr die Einsamkeit dann doch gerade einige von uns im Griff hat.
Glaubst du, wir spüren das körperlich? Oder ich würde sagen, auf jeden Fall, aber wo?
Ja, naja, also Einsamkeit kann natürlich im negativen Fall zu Depression führen. Und Depression geht ja immer einher damit, dass man sich kaum mehr bewegt, dass man einfach so die Lebensfreude, die eigentlich jeder in seinem Körper hat, die wir durch Yoga wieder hervorkitzeln können, dass die einschläft. Und das ist dann dieses Konzept, was im Yoga Dukkha heißt, einfach Enge im Brustkorb, sitzt uns im Nacken, im Hals. Es ist einfach so eine Beklemmtheit, so ein bedrücktes Gefühl und man weiß nicht genau, was ist das jetzt? Warum hat das mich im Griff? Wie komme ich da raus?
Gerade fällt mir Amma ein, weißt du, die doch immer alle zu umarmt hat. Lebt die noch?
Ich glaube schon. Ich habe nichts Negatives gehört. Ich denke mal, das wird das erste Mal Stille in ihrem Ashram sein in Südindien, wo ja um die Jahreszeit sonst, weiß ich nicht, 10.000 Menschen über und untereinander sind. Aber da wird es jetzt sehr ruhig sein. Die konnte ja auch jetzt ein Jahr eigentlich nicht reisen und umarmen.
Glaubst du, ist es egal, wen man umarmt, Hauptsache Körper? Also wenn wir jetzt mal das große Thema Liebe wegnehmen.
Ich kann mir vorstellen, dass einige so verzweifelt sind mittlerweile, dass die mit der Katze im Arm einschlafen. Aber es ist, ja, unser Körper braucht Nähe. Also Punkt. Osho hat es so schön formuliert, hat gesagt, der Körper braucht Nähe, unser Geist braucht das Alleinsein. Das Alleinsein haben wir jetzt alle genug. Ich hoffe, es gönnen sich auch einige mal zwischen den Netflix-Serien ein bisschen Ruhe. Aber der Körper braucht andere Körper. Wir sind Herdentiere, so platt das ist. Wir fühlen uns wohl, wir entspannen uns, wenn wir mehr als 7 in einem Raum sind. Und wo darf man das heute noch?
Ich habe gerade am Wochenende mit jemandem telefoniert, der aus bestimmten Gründen besonders einsam ist, schon seit einigen Jahren. Und jetzt hör zu, der lebt gerade auf. Und zwar deshalb, weil jetzt alle anderen auch mal sehen, wie es so ist. Und er nicht mehr der Einzige ist, der einsam ist. Der kommt aus erstaunlich gut zurecht gerade im Moment und verpasst einfach nichts. Das könnte doch auch eine ganz gute Erfahrung sein.
Für ihn ist es vielleicht eine ganz gute Erfahrung, aber für die anderen Menschen, die gewöhnt sind, einfach in der Herde unterwegs zu sein, ist es eine sehr deprimierende Erfahrung. Ich kenne auch einige, die gerade aufblühen, die sagen, ich mag eh keine anderen Menschen näher als 2 Meter an mich heranlassen. Für die ist das wahrscheinlich gerade eher so, dass sie sich das erste Mal normal fühlen. Aber dann gibt es halt die anderen von uns, die da anders gepolt sind.
Wenn du an dich denkst in deiner Pubertät, das ist ja zum Beispiel eine Zeit, da weiß man, da ist man vermutlich irgendwie in sich selbst, in seinem Kopf finden diese riesigen Baustellen, Umkonstruktionen statt. Das ist eine Zeit der Einsamkeit. Wenn du dich an diesen Patrick erinnerst mit 15, 16, kannst du uns den mal beschreiben? Wie warst du da drauf?
Oh je, das war nicht so meine Blütezeit. Aber ich hatte zum Glück eine kleine Herde, mit der ich unterwegs war, so dass ich nicht wirklich einsam war, sondern eher so eine Zeit hatte, wo ich viel mit anderen war, aber mit unglaublichen Komplexen überhäuft war. Also ich fühlte mich zu dick, zu dumm und sonstiges. Und das war auch die Zeit, wo ich persönlich in die Magersucht reingerutscht bin, weil ich auch einfach so mein gesamtes Familienstruktur auseinanderbrach. Weil meine Mutter ging mit ihrem neuen Mann nach Bremen und mein Vater war ein bisschen überfordert und hat mich dann immer von einer Tante zum Onkel zu sonst wem weitergereicht. Aber ich hatte, was ich da sehr genossen habe, unglaubliche Freiheit für einen 16-, 17-Jährigen, so dass wir viel auch nachts unterwegs waren, nichts gemacht haben, aber halt einfach uns frei fühlten mit meinem Freund Paige damals.
Dieser Aspekt der Fürsorge, den du gerade angesprochen hast, der da vielleicht ein bisschen fehlte, wann hast du zum ersten Mal gespürt, dass du dir das auch selber geben kannst?
Schon teilweise auch in dieser Zeit, aber unbewusst. Also es war einfach noch ein Mangel da. Ich habe gut für mich selber gesorgt, schon von klein auf. Aber es war einfach immer so ein Gefühl, dass was fehlt. Und das erste Mal so ganz angekommen, interessanterweise, wenn ich jetzt zurückdenke, das war wirklich meine Konfirmationszeit, wo wir so diese Lagerfeuerromantik und Zeltlager und sowas hatten. Und da habe ich mich immer unglaublich gut aufgehoben gefühlt. Und was mir auch gut getan hat, war einfach zu wissen, dass es noch jemand gibt, der viel größer ist als Eltern, Familie oder sonst irgendwas, der einen liebt und der für einen da ist. Also.
Gott, oh Gott.
Ja, der kam in mein Leben.
Hör mal, ich kann mir das sehr gut vorstellen, denn ich habe mich genau wegen dieser, ehrlich gesagt ausschließlich wegen dieser romantischen Schwärmerei in diesem Alter unter die Protestanten geschummelt. Ich bin katholisch und wollte unbedingt mit den in der protestantischen Jugendgruppe irgendwie mitmachen wegen der Lagerfeuer. War allerdings nie so richtig gläubig. Bist du gläubig?
Ich bin gläubig. Ich habe immer schon an eine Kraft geglaubt, die uns grundsätzlich positiv gesinnt ist und die größer ist als wir. So als Kind waren das für mich Naturgeister und sowas. Dann war es einfach, ich bin Protestant in dieser Zeit eben das, was man dort Gott nennt. Und im Yoga habe ich das wiedergefunden. Also so in den ersten Shivananda-Retreats, die ich gemacht habe, das war für mich schon in hohem Maße genau diese evangelische Jugendromantik wieder mit dem vielen Singen und sich bewegen und gemeinsam essen. Und vielleicht bin ich deswegen auch im Yoga hängen geblieben.
Es gibt ja die bekannte Weisheitsliteratur, die bis ins 2. Jahrtausend zurückreicht, also Texte, die genau sagen, wie wir leben sollen, wie wir leben müssten, wenn wir glücklich sein wollen, die eine Ethik formulieren, die auch so banale Sachen fragen wie, wie geht man am besten mit Reichen um, was ist eigentlich das Problem mit Frauen? Liest du auch Texte? Sind Texte dir jetzt in deinem Alter noch wichtig? Inspirieren die dich? Und wenn ja, in welcher Tradition siehst du dich dann?
Also es war jetzt bestimmt für ein paar Jahre, dass ich kaum mehr Texte gelesen habe, außer ich musste mich nochmal detailliert vorbereiten für eine Ausbildung oder ein Seminar, das ich gegeben habe. Momentan gibt es manchmal Themen, die mich nochmal tiefer interessieren, dann lese ich ein bisschen rein. Also jetzt, ich habe die letzten Wochen über die Elemente unterrichtet. Da habe ich mir ja aus allen, also eigentlich lese ich in alle Traditionen rein und hole mir was raus, aber was ich für mich privat zurzeit einfach unheimlich gerne wieder lese, sind einfach Autobiografien von interessanten Menschen. Und gerade lese ich einfach so die zwei Bücher von Moby, wo wir schon bei Twin Peaks mit der Musik waren. Der hat da ja sein Rave-Hit draus gemacht aus diesem Lied, dieses Go. Und genieße einfach sehr, wie er denkt, was er erlebt. Und das finde ich eher inspirierend als irgendwelche trockenen philosophischen Texte gerade.
Okay, Standard-Narrativ, vermutlich auch bei Moby, das habe ich nicht gelesen, ist ein Prozess, Dinge zu verstehen, auch über sich zu verstehen, Hindernisse zu überwältigen. Bei Obama heißt es dann The Promised Land. Also die folgen alle einem bestimmten Narrativ. Siehst du das bei dir auch? Gab es da so einen Transformationsprozess? Bist du schon fast am Ende?
Noch lange nicht. Aber es ist natürlich, was uns fasziniert, das ist dieses psychologische Konstrukt der Heldenreise, die alle gehen. Und bei Moby ist halt sehr schön. Er wollte immer ein Star sein, hatte dann kurz Erfolg, ist wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, hatte dann unglaublichen Erfolg, war ein super, super Star, aber seine Biografie heißt dann Then It Fell Apart und dann hat er alles wieder verloren. Also der ist jetzt, glaube ich, ein relativ frustrierter alter Mann, der in einem schönen Haus in Los Angeles sitzt. Und ich mag lieber die Geschichten, die nicht so dieses Happy End und dann werde ich Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika oder dann gründe ich Apple oder sonst irgendwas, sondern ich habe schon eher einen Hang zu denen, die ganze Zeit kämpfen und auch immer an sich zweifeln und überlegen, ja, darf ich jetzt hier an diesem Tisch sitzen mit David Bowie und Lou Reed und weiß ich noch wem, oder gehöre ich hier eigentlich gar nicht hin? Und ich kann mich eher identifizieren mit denen, die einfach auch von Selbstzweifeln geprägt sind und wie sie da mit sich damit umgehen, finde ich ganz inspirierend.
Das bringt uns jetzt zwangsläufig zur angekündigten Frage nach der Fußballnationalmannschaft, Stars und ihr Kampf mit sich selbst. Du hilfst denen immer wieder abzuschalten, zur Ruhe zu kommen, sich wieder wahrscheinlich zu besinnen, ganz altmodisch formuliert. Vermisst du die gerade im Moment? Siehst du die überhaupt? Gibt es da irgendwas?
Ich habe mit keinem gerade wirklich was zu tun. Es melden sich interessanterweise jetzt gerade immer Ex-Spieler, die mittlerweile irgendwelche höheren Funktionen bei ihren Vereinen haben und fragen mich, ob ich ihnen jemand in Düsseldorf, in Köln, in sonst irgendwo vermitteln kann, der mit ihnen arbeitet. Da ist der Kontakt, ich habe über Freunde Kontakt zu den Bayern-Spielern, aber konkret, dass ich gerade mit ihnen arbeite, nein, ich bin in den Verteilern drin. Ich denke, sollte die EM nicht abgesagt werden, bin ich dabei. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich es wirklich dieses Jahr machen möchte. Weil das wahrscheinlich heißt, vorher 2 Wochen in Quarantäne, dann bin ich wahrscheinlich für die ganze Zeit von der Vorbereitung bis zum Ende des Turniers für die Mannschaft komplett abgeschottet von Familie, von Freunden und Sonstigem. Und da haben wir ja gesprochen, da könnte schon dieses Einsamkeitsthema hochkommen und ich weiß nicht, ob ich im Moment in der Phase in meinem Leben bin, wo ich wirklich Lust habe, einfach für 8 oder 12 Wochen meine Kinder nicht zu sehen. Ich glaube eher, dass ich, wenn das darauf hinausläuft, dass ich es absagen werde.
So, ich habe zum Abschluss noch ein paar Fragen von deinen Schülern, die sie dir auf diese Weise stellen wollen. Erstens, lieber Patrick, zurzeit gibt es eine ziemliche unübersichtliche Wutbewegung im Yoga-Milieu. Was erkennst du bei den Menschen, die da so wütend sind?
Wenn dein Gefühl nach Sicherheit, Selbstbestimmung und Verbindung, diese drei Grundbedürfnisse, die wir haben, wenn die erschüttert werden, gehen wir entweder in die Angst oder in die Wut. Also, und deswegen, es ist eine ganz normale Reaktion auf das, was einfach gerade um uns herum passiert. Und ich denke, dass das Yoga ein Ventil sein kann oder vielleicht ein bisschen intensivere Bewegung, für die nicht schlecht wäre, um diese Wut loszuwerden, weil es ist eigentlich eine innere Wut, die nicht unbedingt auf eine Institution gerichtet sein müsste.
Sehr schön. Zweite Frage. Welche Erkenntnis hast du in den letzten 6 Monaten getroffen? Getroffen? Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber naja, steht da.
Welche Erkenntnis? Also ein Spruch, der mir gerade Trost gibt, ist: auch das geht vorbei. Und für mich die Erkenntnis, die ich rausgezogen habe aus der ganzen Sache, ist, dass in dem Moment immer, wo wir im Lockdown sind, es eigentlich gar nicht so schlimm ist, dass es eher auch wieder unsere Gedanken und Vorstellungen sind, die dann Angst machen, wenn es heißt, oh, jetzt noch mal 2 Wochen. Eigentlich waren rückblickend die 2 Wochen davor gar nicht so dramatisch. Und dann habe ich gelernt, dass man noch so schön Termine planen kann und sonstige Sachen, dass das einfach nie in Stein gemeißelt ist in dieser Zeit, sondern dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, was uns Yogis ja doch wohl irgendwie auch ausmacht, wirklich ganz gute Tugenden sind, die wir erwerben können.
Tugenden, ja. Nächste Frage. Ich und meine Freunde haben alle Schulter-Nacken-Probleme. Sitzt uns die Angst im Nacken oder ist das der ständige Computer?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Und egal, was die Ursache ist, Bewegung ist das Entscheidende. Also einfach ganz simple Bewegungen am Computer googeln, Yoga gegen Nackenschmerzen. Da gibt es so viele Programme, Yoga am Arbeitsplatz, weil im Endeffekt ist es nicht wichtig, wo die Verspannungen herkommen. Wichtig ist nur, dass wir was dagegen tun. Und Yoga wirkt in beiden Fällen.
Ja, we're lucky. Oh ja, yeah, jetzt noch eine. Ach, das ist keine Frage. Lieber Patrick, keine Frage, aber bist du gerade einsam? Wenn nicht, warte, das kann ich überhaupt nicht lesen. Ich muss mal die Schriftgröße hier ändern. Lieber Patrick, keine Frage, aber bist du gerade einsam? Wenn ja, dann ruf mich an, ich gehe mit dir in Quarantäne.
Schön. Gut, dass du mir die Telefonnummer nicht schickst.
Ich glaube, das darf ich nicht aus Datenschutzgründen, aber ich wollte dir das nicht vorenthalten, Patrick. Okay. Gut, also zum Abschluss noch eine kleine Anekdote über weise Männer, weil wir über Weisheit gesprochen haben. Ich glaube, die stand bei Cicero: zwei Weise erleiden Schiffbruch. Zwischen ihnen eine Planke, also die treiben im Wasser. Und was machen die beiden Weisen? Die schieben sich natürlich gegenseitig immer die Planke hin und her. Also, ich würde sagen, weil keiner sich wirklich traut zuzugreifen, wir können das yogisch lösen. Wir halten die einfach gemeinsam. Du an deinem Ende in München, ich hier in Berlin. Genau. Und so kommen wir über die nächsten schrecklichen Wellen. Okay?
Das machen wir. Wir lassen uns auf jeden Fall nicht unterkriegen.
Wir lassen uns nicht unterkriegen, Patrick. Vielen herzlichen Dank und alles Liebe und alles Gute und bis bald.
Danke, liebe Christine. Bis ganz bald wieder. Ciao.
Ciao.
Ihr habt's gehört, wenn ihr mit Patrick üben wollt, Yoga, Meditation oder Atemübungen, Pranayama genannt, dann kommt zu Yoga Easy / Podcast Gutschein und testet uns kostenlos. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot davon schickst an support@yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.